Unser Thema lautet ja die letzten Dinge. Das ist ein Begriff, den man in der Glaubenslehre verwendet. Es handelt sich um die letzten Dinge unserer Geschichte, die dann in die Ewigkeit münden. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Ich werde aber vornehmlich über die Wiederkunft Jesu Christi sprechen. Das ist natürlich das Wichtigste von allen Themen. Jedoch, bevor wir zum Thema kommen, möchte ich einiges Grundsätzliches in einer Einführung sagen. Also, ich gebe Ihnen die Glieder. Ich weiß nicht, ob Sie meine Gliederung haben, aber ich gebe sie auf jeden Fall. Vielleicht ist sie auch sogar revidiert. Ich bin nicht sehr zuverlässig, wenn es um Gliederungen geht, weil ich dauernd daran arbeite und im nächsten Moment kann sie schon anders aussehen, als sie bis dahin aussah. Wenn Sie also meine Gliederung haben, könnte sie während dieser Tage noch etwas anders aussehen. Also, Groß A, Einführung. Wenn das eine Hilfe ist, gebe ich Ihnen die Gliederung und dann geht's jetzt los. Groß A teile ich auf in arabische Buchstaben. Arabische Buchstaben sind unsere gewöhnlichen Buchstaben, 1, 2, 3 bis ins Endlose. Erstens also, Arabisch 1, von der rechten Auslegung. Ganz besonders in diesem Fach von den letzten Dingen ist es wichtig, dass wir uns noch einmal besinnen auf die Art und Weise, wie man die Bibel liest. Also ich möchte zuerst einleitend etwas sagen über eine rechte Auslegung. Klein a, was ist Auslegung? Einige Fragen möchte ich hierzu stellen und dann versuchen zu beantworten. Was ist Auslegung? Auslegung ist im Grunde Übersetzung und wir sprechen ja jetzt von der Auslegung der Heiligen Schrift. Auslegung der Heiligen Schrift ist nicht viel anderes als Übersetzen der Heiligen Schrift. Das verwundert wahrscheinlich. Wir brauchen nämlich mehrere Übersetzungen. Wir brauchen zunächst natürlich die Übersetzung aus den Grundtexten. Der größte Teil des Alten Testamentes wurde ja bekanntlich in Hebräisch verfasst und das ganze Neue Testament in Griechisch. Nun brauchen wir aber normalerweise, weil die wenigsten diese Sprache noch lesen können, Gelehrte können das und die können uns das auch beibringen, aber die meisten von uns in den Gemeinden können das nicht. Und so brauchen wir einen Vermittler, jemanden, der uns diesen Text übersetzt aus dem Griechischen, wenn es das Neue Testament ist, in unsere Sprache. Und das wäre im Moment Deutsch. Das brauchen wir und die meisten von uns haben schon diese Übersetzung, haben schon einige solche Übersetzungen und das ist gut. Ich hatte einen Lehrer an der Hochschule, Theologischen Hochschule, der hatte nicht das Vorrecht gehabt, Hebräisch und Griechisch zu lernen, aber er hatte eine Anzahl von Übersetzungen und verglich dann fleißig und kam normalerweise, sagte er, zum ähnlichen Ergebnis wie unser Griechischlehrer. Das ist also schon eine große Hilfe, wenn man von verschiedenen Seiten den Text beleuchten kann. Eine große Hilfe sind da einige deutsche Übersetzungen, die verschiedene Arten von Übertragung benutzt haben. Da haben wir natürlich die sehr wörtliche Elberfelder. Die alte war noch wörtlicher als die revidierte, obwohl die nicht viel anders in der Art ist. Sie hat die Sprache ein wenig neuzeitlich gestaltet, aber sonst ist auch sie ziemlich wörtlich. Dann haben wir die Zwingli-Übersetzung, die Zürcher von einer anderen Richtung wieder. Sie ist auch ziemlich wörtlich, aber etwas freier vielleicht. Und dann ist noch eine freiere Menge. Und wenn Sie diese drei haben und Luther in der Mitte oder Schlachter, dann haben Sie schon eine gute Vergleichsmöglichkeit. Wir brauchen also Übersetzung in unsere Sprache, Übersetzung der Heiligen Schrift. Aber das genügt nicht. Wir brauchen eine weitere Übersetzung, und zwar in unser Verständnis. Es ist richtig, dass die Bibel so wörtlich, so deutlich wie möglich übersetzt wird. Aber dennoch ist es nicht immer möglich, sie zu verstehen. Es bedarf des Studiums. Und diese Übersetzung nennen wir die Auslegung. Aber ich bleibe beim Begriff Übersetzung. Warum? Weil heute der Begriff Auslegung zu einem gewissen Pluralismus ausgeartet ist. Jeder hat so seine eigene Auslegung gleichsam. Da kommen dann immer wieder die Fragen bei einem schwierigen Text, wie ist das bei diesem Text oder bei jenem Thema? Ist das nur eine Frage der Auslegung oder wie ist das? Was heißt nur eine Frage der Auslegung? Ja. Wenn es nur eine Frage der Auslegung ist, dann denkt man, ja, der eine hat diese Meinung, der andere hat die andere Meinung. Mit anderen Worten, es handelt sich eigentlich nicht um Auslegung, sondern um Meinung. Und da wollen wir ganz strikt unterscheiden. Ich gebrauche ganz bewusst an mancher Stelle den Begriff Auffassung oder Meinung und nicht Auslegung, sogar von meiner eigenen Arbeit, weil ich nicht weiß manchmal, ob das die Auslegung ist oder nicht. Denn es gibt nur eine Auslegung von einem Text, nicht zwei. Niemand hat seine Auslegung. Er hat Gottes Auslegung oder hat sie überhaupt nicht. Ja. Gott wollte etwas sagen und entweder verstehen wir das oder wir verstehen es nicht. Und wir müssen es auch nicht immer verstehen. Wir drängen uns selbst zu stark. Wir müssen lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Und das wird so bleiben, bis wir sterben. Wir müssen nicht alles wissen. Der Bruder darf auch einmal etwas wissen, was ich nicht weiß. Und so können wir auch austauschen. Ja? Manches darf ich ganz persönlich vom Herrn lernen. Er leuchtet mich und ich erfahre es aus seinem Wort. Aber manches lerne ich erst über den Bruder. Der Herr hat es ihm gezeigt. Und er zeigt mir, ach ja, das ist es. Ja. Und mit einmal erfasst man's. Und es ist noch ein Wort, das hier ins Spiel kommt. Das habe ich in Russland wieder erlebt. Es war, wie wenn ich wieder zurückversetzt wurde in meine Jugendzeit. Das ist immer wieder der Fall, wenn ich in diese Kreise komme. Da sind die Lieder, die Redensweise, der Akzent und so weiter. Es ist, wie wenn ich in meine Jugendzeit in unsere Gemeinde zurückversetzt würde. Nun, so war es auch hier. Ich war in Russland und hatte in einem Weiterbildungskurs für leitende Brüder zu unterrichten. Fach Glaubenslehre. Und nun, immer wieder durften auch Fragen gestellt werden. Und dann kam für jene Brüder wahrscheinlich eine ziemlich oft gestellte Frage oder eine Frage zu einem klassischen Thema. Es ging um den Einfluss des Alten Testamentes auf unsere Auffassung von der Gemeinde. Und dann wollten sie nun meine Auffassung wissen, meine Meinung. Und als ich merkte, wo das hinging, dann fragte ich, welche Auffassung haben Sie denn über die Rolle des Alten Testamentes? Ich wollte jetzt grundsätzlich wissen, wie steht man denn zum Alten Testament? Sind die Priester, ist das Priestertum ein Vorbild für die Leitung der neutestamentlichen Gemeinde? Und so weiter. Der Leiter des Kurses, der neben mir war, der merkte schon, das könnte schwierig werden, weil er wusste, wie fest die Brüder saßen auf ihrer Meinung. Und er kannte mich nicht gut genug, um zu wissen, ob ich genauso fest auf meiner sitzen würde. Auf jeden Fall hat er jetzt schon erlebt, dass ich sie ein wenig bereit war, herauszufordern. Dann sagt er, er war sehr ruhig. Ja. Er sagt auf seine ruhige Art, Brüder, wenn unser Bruder nun eine andere Erkenntnis hat, dann wollen wir das so lassen. Ja. Und dann hat er das abgewogen in einer freundlichen Weise und dann gingen wir weiter. Und dieser Ausdruck, andere Erkenntnis, das war, wie wenn ein Echo aus alter Zeit wiederkam. Ich habe da nicht viel dazu zu gesagt. Man muss ja nicht gleich zu allem etwas sagen, das man hört. Aber wenn hier jetzt die Gelegenheit dazu ist, Sie sind nicht die Brüder von dort, aber wir haben dieselbe Lektion zu lernen. Ich vermute das, weil das heute gängig ist. Wo immer man hinkommt, ist dieses mehrzählige Denken, Pluralismus nennt man das mit einem Fremdwort. Und das ist in unsere Kreise hineingekommen. Wir sind ja sehr demokratisch. Ja? Jeder darf seine Meinung haben. Wir sind, wie Bruder Wölken Frankenthal sagte, eine Brüdergemeinde. Das heißt, jeder Bruder muss mithelfen. Ja? Und manchmal behauptet man auch dieses Recht. Und dann kommen die mehrzähligen Auffassungen hinein. Auch da müssen wir dabei bleiben, Erkenntnis ist ein Wort, das der Wirklichkeit entspricht, genau wie Auslegung. Entweder ich habe eine Sache erkannt oder ich habe sie nicht erkannt. Aber es gibt nicht zwei widersprechende Erkenntnisse von einer und derselben Aussage. Wenn ich sage, ich bin heute von Wesel gekommen, dann stimmt das oder es stimmt nicht. Man kann nicht zweierlei Erkenntnisse darüber haben. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Ich weiß, das bringt uns etwas ins Schleudern und das kann gesund sein. Wir müssten manche von unseren Auffassungen noch viel mehr in Frage stellen. Und ich wünschte nur zu sehr, dass wir aufs Neue lernen könnten, zu fragen, wie steht's denn eigentlich geschrieben? Ich dachte, das war so, aber vielleicht habe ich mich doch geirrt. Das muss ich tun. Immer wieder muss ich meine Meinung revidieren. Also Erkenntnis und Auslegung sind die Entsprechung der Tatsache. Das heißt, wenn wir auslegen, oder wenn wir eine Erkenntnis haben oder zu einer Erkenntnis kommen wollen, dann ist das schlicht und einfach die Frage, wie lauten die Tatsachen? Ich will bis zu den Tatsachen vorstoßen. Darum geht es bei einer Auslegung. Nicht um eine Meinung. Wenn allerdings ich nicht vorstoßen kann, ich bin nicht zufrieden, ich habe nicht den Eindruck, ich habe das nun wirklich erfasst, ich habe wirklich die Tatsache nun erkannt, dann muss ich sagen, ich bin bei einer Meinung stehen geblieben. Nach meiner Meinung ist dieses die Tendenz des Textes. Und bei unserem Thema ist das sehr oft der Fall. Ganz besonders bei dem Hauptbuch oder einem der Hauptbücher zu diesem Thema, beim letzten Buch der Bibel. Da müssen wir sehr oft stehen bleiben und sagen, es könnte so sein, das heißt theoretisch, aber ich weiß nicht. Weil ja so viele Bilder dort verwendet werden. Und Bilder, nun, wir wissen nicht immer, was sie bedeuten. Was sind Siegel, was sind Trompeten oder Posaunen und so weiter? Was war das da mit den Donnern plötzlich dazwischen? Also, eine Auslegung ist eine Form von Übersetzung. Übrigens, darüber hinaus brauchen wir in der Gemeinde noch eine weitere Übersetzung. Wir brauchen eine Übersetzung in die Tat. Und dazu dient die Verkündigung und der Aufruf, die Ermahnung, die Anwendung und der Gehorsam. Das alles soll dazu beitragen, dass der Text, den Gott uns hinterlassen hat, Tat wird, Form annimmt, Fleisch und Blut. Nicht jede Meinung, wenn wir gesagt haben, Auslegung ist Übersetzung, dann negativ, nicht jede Meinung ist schon Übersetzung. Wir wollen uns da also disziplinieren, die rechten Ausdrücke zu gebrauchen. Im Grunde, wie schon gesagt, kann es nur eine Auslegung geben. Das ist sehr stark, aber ich glaube das. Da sagt jemand, ich sehe das halt so. Oder jemand fragt, oder Jakob Wiebe von Detmold fragt nämlich, wie siehst du das? Oder waren wir schon beim Du? Wie sehen Sie das? Und dann sage ich, ich sehe das mit den Augen. Und dann musste er natürlich lachen. Wie sonst, ja? Die Frage bei den Augen, beim Sehen, ist nicht, wie man sieht, das ist schon längst klar. Die Frage ist, was sieht man? Und dann ist die Frage, sehe ich das Richtige oder sehe ich etwas anderes? Es kann ja sein, dass man nicht das Eigentliche sieht, sondern man sieht etwas anderes. Das ist sehr leicht der Fall, wenn man schlechte Augen hat. Dann kann es sein, dass man eine 5 liest anstatt eine 8, weil die Augen nicht die ganze Linien da feststellen. Zweite Frage, klein b. Wer ist der Ausleger? Übrigens, wenn ich irgendwann mal aufhören soll, dann kann vielleicht jemand mir das sagen. Ich vergesse von der Zeit, wenn ich einmal loslege. Klein b, wer ist der Ausleger? Das ist keine unwichtige Frage. Zunächst einmal möchte ich sagen, ich bin der Ausleger. Ich will wissen, und jeder von uns darf das auch in der ersten Person sagen, ich will wissen, was Gottes Wort sagt, und ich darf es wissen. Ja? Wir dürfen wissen wollen. Nun ist es nicht immer unser Vorrecht zu wissen, aber wir dürfen wissen wollen. Ich bin der Ausleger, ich darf die Bibel lesen, ich darf hier studieren, ich darf den Herrn bitten, bitte zeige du mir. Und da brauchen Sie nicht immer zu einem großen Kommentar zu greifen. Da hatte eine Frau, die auch schon einiges an Begegnung mit Kommentaren erlebt hatte, hat sie gesagt mit einmal, ich bin so dankbar, dass die Bibel die Kommentare erklärt. Ja. Manchmal ist die Bibel doch noch deutlicher. Jeder von uns darf das wissen, was ein Theologieprofessor weiß. Ja. Wir dürfen, jeder von uns, eingeweiht sein in die Wahrheit Gottes. Da wollen wir keine Hierarchie anerkennen. Wir sind da Brüder unter Brüdern. Zweitens, ich bin nicht alleine. Und ich kann auch im Grunde nicht auslegen. Im Grunde bin ich blind und da brauche ich geöffnete Augen. Und da hat mir Gott einen Helfer zur Seite gestellt, der Heilige Geist. Er wirft dann Licht auf den Text. Er tut ein Neues auch für meine Augen, hilft meinen Augen, den Text besser zu erfassen, sodass der Heilige Geist auch Ausleger ist. Er versteht das von ihm uns gegebene Wort noch am besten. Und da wollen wir bitten, Herr, tu mir die Augen auf, damit ich sehe das Wunderbare an deinem Gesetz. Die Wunder in deinem Gesetz. Drittens, dritte Antwort. Jeder Christ ist Ausleger. Da beten wir mit Paulus in Epheser Kapitel 3, zusammen mit allen Heiligen, zusammen mit allen Heiligen erfassen, erkennen möchten, welches da sei die Breite und die Höhe und die Tiefe und die Länge und so weiter. Zusammen wollen wir studieren, zusammen lernen, deshalb viel Gespräch, viel zusammenbeten, nicht im Alleingang nur, nicht jeder auf seiner eigenen Meinung beharren. Die dritte Frage, nach der Frage, wer ist der Ausleger, klein c, wie legt man aus? Wie kommt man zu den Tatsachen? Wie übersetzt man? Einige Antworten will ich versuchen zu dieser Frage. Erstens kann man die Frage stellen, wenn man auslegen will, ich habe einen Text und ich versuche ihn nun wirklich auch zu erfassen. Eins der ersten Fragen, die ich stellen sollte, ist eine Kontrollfrage. Wie lautet denn eigentlich der Text? Was ist der Wortlaut? Können Sie Griechisch lesen? Dann lesen Sie ihn einmal im Griechischen Oder Sie lesen einige Übersetzungen, wenn Sie eine russische Übersetzung haben oder andere. Es ist gut zu vergleichen. Was ist der Wortlaut des Textes? Und es ist immer wieder eine gute Sache, den Text dann neu auszuschreiben. So wörtlich, so gut, wie Sie es können, nachdem Sie nun verglichen haben. Sie vermuten, dies wird wahrscheinlich der Wortlaut sein. Versuchen Sie es wenigstens. Was ist der Wortlaut? Und schreiben Sie Ihr Ergebnis auf. Eine weitere Frage, die Sie hier stellen können, wenn Sie die Frage beantworten wollen, wie legt man aus? Kontrollfrage, verstehe ich alle Wörter? Verstehe ich jedes Wort in diesem Text? Ob das ein Vers ist oder 10 Verse, verstehe ich hier jedes Wort? Ist mir das klar? Es ist manchmal dann eine gute Sache zu fragen, wie wird ein betreffendes Wort noch an anderen Stellen gebraucht? Und da hilft natürlich eine gute Konkordanz. Ich kann dann andere Verse aufschlagen. Wie wird dieser Begriff auch anderswo gebraucht? Es könnte sein, dass er in einem anderen Sinne gebraucht wird, aber das könnte mir dennoch eine Hilfe sein. Wie werden diese Wörter also anderswo noch gebraucht? Eine weitere Frage, verstehe ich den Satzbau? Verstehe ich den Wortlaut? Verstehe ich jedes Wort? Verstehe ich den Satzbau? Da werden einige von uns sich wohl etwas schwer tun, nicht wahr? Weil da eine Lücke ist, was die deutsche Sprache betrifft. Aber Trost, Sie sind nicht alleine. Sie sind in eine Gegend gekommen, wo kaum jemand um Sie her die deutsche Sprache beherrscht. Ja? Die tun so, als ob. Und die haben einen anderen Akzent. Aber Ihr Deutsch, das dürfen Sie ruhig wissen, ist oft furchtbar. Ja? Passen Sie auf, von wem Sie lernen. Also lernen Sie dann schon einmal richtig, wenn Sie schon neu anfangen, lernen Sie dann die deutsche Grammatik, eine gute Grammatik. Und lernen Sie etwas über den Satzbau, was ein Substantiv ist. So, heute gebraucht man im Deutschen viele Fremdwörter. Hitler würde wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er das erfahren würde. Da hat man versucht, wie die Franzosen heute, die Sprache zu reinigen, aber nachdem er weg war, hat man neu begonnen zu importieren, das hat nicht aufgehört. So ist die deutsche Sprache zu einem großen Teil Englisch oder noch eine andere Wörter aus anderen Sprachen. Und das geht so weiter. Die Engländer hatten ja das schon längst so gemacht. Das ist einfach ein Sammelsurium aus verschiedenen Sprachen. Und hat man ein Wörterbuch, dann fragt man, aus welcher Sprache kam denn dieses Wort? Und dann hat man oft zwei Wörter, die bedeuten fast genau dasselbe. Das eine Wort kommt aus dem Angelsächsischen, beziehungsweise noch früher aus dem Plattdeutschen. Plattdeutsch ist ja eine sehr uralte Sprache, hat verschiedene Formen, aber ist immerhin Plattdeutsch. Andere Wörter kommen aus dem Lateinischen, andere aus dem Griechischen, andere aus dem Französischen oder übers Französische kamen sie von anderen Sprachen. Also, da hat es dann eine Vielfalt. Und so ist es mit der deutschen Sprache. Zurück. Wenn wir die Bibel lesen wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Sprache etwas kennen. Und übrigens, kennen Sie den Unterschied zwischen können und kennen? Die meisten Deutschen kennen das nicht. Ja. Da fragt man, können Sie Englisch? Das ist unmöglich. Ja. Aber wissen Sie, nachdem man etwas einige Jahrzehnte falsch gesagt hat, allmählich ist es richtig geworden. Ja. Und dann bleibt es so. Ja. Lernen wir etwas über die deutsche Sprache. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst werden Sie nicht vorstoßen zu den Tatsachen. Es ist nun einmal so, dass Gott mittels Sprache zu uns reden wollte. Ja. Nicht nur mit Kopfnicken oder Schütteln und so weiter. Oder mit Händeruck. Ja, freue mich, dass du mein Freund geworden bist. Nein, er hat zu uns geredet. und das geht ins Ohr und das Ohr ist im Kopf. Ja. Und dann soll das Gesagte in den Kopf hineingehen. Einige sagen, nein, es muss 18 Zentimeter tiefer gehen. Nein, nein, es muss im Kopf bleiben. Hier kann das Wort mit nichts anfangen. Ja. Hier unten kann es nichts mit anfangen. Unser Herz ist in dem Kopf. Bruder J.B. Tövs, mal mein Theologielehrer. Und damals hat er noch etwas so gezuckt, weil er die Hungersnot durchgemacht hatte, glaube ich, war es deshalb. Und dann hat er gesagt, Brüder, Theologie braucht Köpfchen. Ja. Da muss man denken, ja, sagt er. Ja, so ist das nun. Gott erwartet, dass wir unseren Kopf gebrauchen. Verstehe ich den Satzbau, hier kann es allerdings, wie schon gesagt, schwierig werden. Weitere Frage. Was steht an Aussagen im Text? Wir gehen schrittweise vor, denn wenn Sie diese Stufen beachten, dann sind Sie jetzt bei dieser Stufe imstande, einmal zu sammeln. Was habe ich jetzt gelernt? Ich habe jetzt zwei Verse vor mir. Ich habe kontrolliert, ob ich die richtige Reihenfolge der Wörter habe, die richtigen Wörter, ob ich sie auch alle verstehe. Ich kenne jetzt den Satzbau einigermaßen. Und jetzt will ich einmal Einzelgedanken aufschreiben. Das ist eine sehr gute Hilfe. Sie haben zwei Verse hier, zum Beispiel 1. Petrus 3, 18 und 19. Was steht hier? Nur ein Gedanke pro Satz. Ja. Christus starb für Gerechte. Christus starb für Ungerechte. Und so weiter. Ein Gedanken. Und sammeln Sie alles, was Petrus in diesen zwei Versen sagt. Und dann, jetzt kommt etwas Interessantes. Was steht nicht im Text? Ja. Denn, das ist manchmal eine Offenbarung, ja. Es steht nicht im Text, dass Jesus zwischen Tod und Auferstehung in die Hölle ging. Steht nicht geschrieben. Ja. Jetzt muss man kontrollieren. Nur was im Text stand, das schreibe ich auf. Oder es steht in Johannes 20 nicht geschrieben, dass sie den Heiligen Geist bekamen, als Jesus sie anhauchte. Oder steht das in Ihrer Bibel? Wenn ja, dann streichen Sie es bitte schnell durch. Es steht nur geschrieben, er hauchte sie an, vor dem, nehmt hin den Heiligen Geist und er hauchte sie an. Was jetzt? Jetzt möchten wir ein bisschen mithelfen, ja? Wir möchten ja nicht Unwissende sein. Ja. Und dann muss ich einfach stehen bleiben, ich weiß es nicht. Ja, was soll das? Ich weiß nicht. Ich muss es nicht wissen. Ich kann anfangen zu vermuten, aber Vermutungen sind Vermutungen, ja? Ich kann sagen, ja, dort steht das geschrieben, hier steht das geschrieben. Wahrscheinlich ist dies die Tendenz, vielleicht für die 40 Tage, denn Jesus war ja nicht die ganze Zeit bei ihnen wie vorher. Ja? Er sagt, er ist bei euch und wird in euch sein und so weiter, möglicherweise um sie zu begleiten. Das ist eine gute Vermutung. Wir wissen es aber nicht. Vielleicht ist es aber nur eine Verheißung oder eine Erinnerung. Er hatte ja davon gesprochen, bevor er starb. Ich sende euch den Tröster, den Fürsprecher. Und jetzt könnte es eine Erinnerung sein, vielleicht. Ja. Verstehen Sie? Wir wollen nur das aufschreiben, was drin steht. Und die nächste Frage, was steht nicht, da können wir dann solches kontrollweise schreiben, was nicht im Text stehen, aber vielleicht wäre es im Text enthalten oder vielleicht wollte er es sagen, das ist nicht ausgeschlossen. Und eine weitere Frage. Sie sind noch nicht fertig mit dem Text. Schreiben Sie einmal auf, welche Fragen Ihnen bleiben. Was möchten Sie gern wissen über diese Verse? Was haben Sie noch nicht erkannt? Schreiben Sie diese Fragen auf. Ich habe stoßweise Zettel von Fragen. Und ich versuche immer wieder, jemanden zu finden, der mir diese Fragen beantworten kann. Sie können immer einige bei sich haben. Und wenn irgendwo ein Gespräch aufkommt, ja, vielleicht weiß er es ja. Also, welche Fragen bleiben mir und im Zusammenhang damit, wer kann mir helfen? Diese Frage bleibt, wer könnte mir hier helfen? Denken Sie an einige und wenn Sie diese Brüder treffen, auch Schwestern können oft weiterhelfen. Stimmt, wenn jetzt eine Antwort kommt, übrigens, jetzt haben Sie jemanden gefragt und er hat eine Antwort gegeben. Das ist auch noch nicht das Letzte, ja? Fragen Sie jetzt, stimmt die Antwort mit der Schrift überein? Nehmen Sie die mit in Ihr Studierzimmer oder wieder zurück zur Bibel. Vergleichen Sie, ist dies, was dieser Text sagt? Vielleicht war es eine Hilfe. Vielleicht müssen Sie weiterforschen. Also, das war klein c gewesen. Wie legt man aus? Das waren nur einige Gedanken dazu. Ich eile weiter, klein d. Eine weitere Frage zur Auslegung. Wie studiere ich? Wie studiere ich? Was wir schon gesagt haben, ist natürlich schon gewissermaßen ein Teil davon. Aber ich wollte jetzt etwas zusammenfassen zu dieser Frage. Erste Antwort. Alles ernste Bibellesen ist Bibelstudium. Unterschätzen Sie nie das Lesen. Studium ist im Grunde genaues Lesen. Sie werden natürlich auswendig lernen müssen, hier und da, damit Sie das nächste Mal nicht von neuem anfangen müssen. Das ist auch eine gute Hilfe. Aber zunächst einmal lesen, und zwar ernsthaft genau lesen. Alles ernste Bibellesen ist Bibelstudium. Und da kann jeder Christ, der ernst lesen kann, der kann seine Bibel studieren. Zweite Antwort. Es hat zwei Arten des Bibelstudiums. Es hat grundsätzlich zwei Arten. In der Bibel selbst kommen diese vor. Die eine Art ist die textliche Art, das textliche Bibelstudium. Da lese ich einen Text und versuche ihn zu verstehen. Oder ich lese fortlaufend durch ein Kapitel oder durch ein Buch. Das ist textliches Bibelstudium. Versuche den Text also zu erfassen. Die andere Form ist die thematische Form. Das themenweise Bibelstudium, thematisches Bibelstudium. Zum Beispiel, wenn Jesus mit den Emmaus-Jüngern zusammen da läuft, dann öffnet er ihnen die Schrift. Zu welchem Thema? Zum Thema Leiden und Auferstehung des Messias. Er nimmt dieses Thema und geht jetzt durch die Schrift und sammelt die Stellen, die dazu sprechen. Und sagt dann, musste es also nicht so sein? Warum seid ihr so überrascht? Musste es nicht sein, wenn dieser Jesus von Nazareth, Sie wussten ja nicht, dass er es war, wenn er, der jetzt gestorben ist vor 3 Tagen, wenn der wirklich der Messias war, er musste doch sterben und auferstehen. Das bekamen sie dann real bald mit. Das war ein thematisches Bibelstudium. Paulus tut dasselbe. Er geht in eine Synagoge und verkündigt Jesus aus den alttestamentlichen Schriften, dass er sterben musste, auferstehen musste, dass der Jesus, von dem man wusste, er war vor einiger Zeit in Israel gewesen, dort hat er gelebt, während einiger Jahrzehnte, der sei gekreuzigt worden von den Römern, sollte auferstanden sein, also der sei der Messias. Wir haben also immer wieder dieses. Paulus spricht auch zu den ephesischen Ältesten, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes, Heilsgeschichte, sehr wichtig, dass wir lernen, das Heil von Anfang bis Ende der Schrift zu erfassen, auch die Geschichte dieses Heils. Was ist das Heil und wie sieht es aus in der Geschichte? Wenn man es nicht lernt, dann ist man oft Sekten und ihren Irrlehren ausgeliefert. Wenn man jetzt das Gelernte aufhebt, ob das nun Zettel oder Ringblätter sind oder wie immer auch, dann ist es eine Hilfe. Es ist überhaupt eine Hilfe, wenn sie lose Blätter sind, dann können sie immer wieder hinzutun und haben Ordnung. Wenn sie Ordnung behalten, dann müssen sie natürlich dafür Zeit nehmen. Textliche Folge. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Verkündigungskreis, in Ihrer Gemeinde, hatten Sie beschlossen, meinetwegen, einmal die Psalmen zu besprechen. Und dann kamen Sie dran und Sie hatten Psalm 24 zu besprechen. Ja, nun haben Sie, Sie haben sich darüber Gedanken gemacht, nun haben Sie da Notizen zu Psalm 24. Ja, das nächste Mal sollen Sie eine Bibelstunde halten oder Sie in der Familie machen Sie sich Gedanken zu einer Frage. Sie, das wird besprochen in der Familie. Und da liegt das Thema im Neuen Testament oder der Text. Ja, und jetzt heben Sie die zwei Blätter auf. Das eine Blatt ist Ihre Arbeit über die Frage, die in der Familie aufkam. Das liegt, der Text ist im Neuen Testament. In welcher Reihenfolge kommen diese zwei Blätter in Ihrem Heft oder wo immer das aufhebt? Zuerst das Blatt über den Psalm 24 und dann nachher das. Ja. Und wenn jetzt ein Blatt kommt über einen Text, der dazwischen liegt in der Bibel, dann kommt dieses Blatt dazwischen. Ja. Und so sammeln Sie sich in derselben Reihenfolge, wie die Texte in der Bibel vorkommen, Blätter zu verschiedenen Teilen. Und da haben Sie Ihren eigenen Kommentar. Ja. Das ist eine große Hilfe und manchmal können Sie darauf zurückgreifen, wenn Sie plötzlich etwas irgendwo sagen sollen. Denn wir wollen ja glauben, dass der Herr uns das geschenkt hat. Und der Herr schenkt uns nicht etwas, damit wir es immer wieder gleich vergessen. Es ist immer wieder auch brauchbar. Es sei denn, einiges nicht brauchbar war, das wollen wir dann aber auch ändern. Thematisches, das kommt zunächst einmal, wenn wir nicht viel haben, in alphabetische Reihenfolge. Das Thema Sünde kommt unter S. Und das Thema Christus kommt unter C und so weiter. Und dann ist es gleich schön aufgehoben. Ein Ringheft ist daraus ideal. Aber mit der Zeit kommt eine gewisse Systematik hinein und dann wächst das. Und dann haben Sie große Themen und so weiter. Aber das ist ja noch vielleicht nicht bei Ihnen an der Reihenfolge oder an der Reihe, Entschuldigung. So viel zu diesem Thema, wie studiere ich, oder Einleitendes unter Groß A, Einleitendes. Jetzt kommen wir zu Groß B, und zwar zum Thema der Woche. Zu einem ersten Thema der Woche. Unter Groß B möchte ich etwas Grundsätzliches sagen zur Rückkehr Jesu Christi. Jesus Christus kommt zurück. Und zu dieser Rückkehr möchte ich etwas Grundsätzliches sagen, bevor wir in Einzelfragen hineinkommen. Erstens, Arabisch 1 wieder. Die Wiederkunft Jesu Christi ist ein Ereignis, das gewiss ist. Die Wiederkunft Jesu Christi ist ein Ereignis, das gewiss ist. Oder man kann es anders sagen, Jesus kommt gewiss zurück. Seine Rückkehr ist gewiss. Jetzt muss das natürlich belegt werden. Das ist eine These oder eine Aussage. Und jetzt ist es wichtig, dass wir von der Schrift her das bezeugen oder zeigen, dass die Rückkehr Jesu Christi reichlich bezeugt ist in der Bibel. Die Rückkehr des bereits einmal gekommenen Messias ist eine wohlbezeugte Lehre. Diese Lehre ist reichlich bezeugt in der Heiligen Schrift. Bereits alttestamentliche Propheten sprechen davon, auch wenn sie den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kommen noch nicht mit Deutlichkeit gesehen haben, aber sie sprechen dennoch davon. Man vergleicht das immer wieder mit den Bergspitzen. Es war ein ausgezeichnetes Bild. Da waren wir einmal vor Jahren in Berchtesgaden, wo Hitler sein Teehaus, sein sogenanntes Teehaus hatte. Das war sein Rendezvous, ein Platz, wo er sich mit seinen hohen Mitarbeitern treffen konnte, ganz hoch in den Bergen, in den Alpen, in einer Ecke angrenzend an Österreich, aber immer noch in Deutschland. Und da hatte, ich denke, es dürfte Göring gewesen sein, ihm eine Straße hochgebaut, aber die Straße ging nicht ganz bis oben. Es war wohl zu schwierig. Dann hat man im Berg gebohrt und hat einen Aufzug gebaut, sodass man von der Straße dann in den Aufzug geht. Und diesen Aufzug nimmt man dann senkrecht hoch und wenn man aussteigt, isst man in diesem großen Restaurant, das vielleicht so groß ist wie dieser Raum. Heute ist natürlich für die Öffentlichkeit frei. Und dann geht man hinaus und jetzt ist man auf Bergesspitze in den Alpen. Ein herrliches Erlebnis. Nicht ganz auf Spitzenebene, man sieht aber die Spitzen noch so. Ja. Aber von dieser Warte aus können Sie vielleicht die nächste Spitze sehen. Ja. Aber ja, was ist dahinter? Ja, da ist noch ein Berg dahinter. Aber Sie sehen nicht, was zwischen diesem Berg und dem anderen ist. Ja. Manchmal ist es, wie wenn das ein Berg wäre. Der Prophet des Alten Testamentes bekommt einiges vom Herrn zu sehen. Das ist aber nicht immer ganz klar. Aber er beschreibt, was er sieht und was er sagt, ist genau Gottes Wort. Das ist richtig so. Gott will auch nicht, dass es zu deutlich gesagt wird. Er will auch, dass wir ein wenig im Dunkeln bleiben, beziehungsweise etwas forschen, vergleichen und so weiter. Zum Beispiel, da ist Jesaja in Jesaja 61 und er spricht vom Messias. Er zitiert, was der Messias später einmal sagen wird. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er, der Herr, mich gesalbt hat. Und dieser Geist wird ihm helfen, seine Aufgabe wahrzunehmen. Dann ist die Rede von dem, was der Messias dann tut. Gefangene befreien, gute Botschaft verkünden und so weiter. Und dann kommt etwas über Gericht. Aber das alles in einem Satz. Viele Jahre später kommt der Messias und er tritt auf in seinem Heimatort, in der Synagoge auf und ihm wird die Gelegenheit gegeben, Gottes Wort zu lesen. Und er liest Jesaja 61, hört mitten im Satz auf und sagt, heute sind diese Worte vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Das heißt, die Person dieser Worte stand vor ihnen. Hätte er nur einige Worte weitergelesen, hätte das nicht sagen dürfen. Ja. Weil nur bis zu diesem Teil des Satzes das zutraf. Der Rest betraf sein zweites Kommen. Aber das Tal sah man noch, hatte Jesaja noch nicht gesehen. Er hatte nur die erste Spitze gesehen. Es war, wie wenn das alles ein Berg war. Später zeigt es sich dann, dass da ein Tal dazwischen ist. Und dann kommt noch ein Berg. Und das ist das zweite Kommen Jesu. Also, auch wenn die Propheten des Alten Testamentes nicht immer alles mit Deutlichkeit sehen, sprechen sie schon nicht nur vom ersten Kommen Jesu, sondern auch vom zweiten Kommen Jesu. Manchmal vielleicht nur vom zweiten und nicht vom ersten. Jesus Christus sprach selbst. Also wir haben gesagt, alttestamentliche Propheten bezeugen die Rückkehr. Jesus Christus bezeugt seine Wiederkehr ebenfalls. Jesus Christus sprach selbst von einem Weggehen und Wiederkommen. Johannes 14, Vers 3. Wenn ich hingegangen bin zum Vater und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder. Ich komme wieder. Bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Natürlich kam er in der Auferstehung wieder, aber er ist immer noch dabei, seine Stätte für uns vorzubereiten. Es kommen noch immer wieder Menschen zum Glauben und die sollen da ein Zuhause haben. Aber wenn er das getan hat, wenn alles fertig ist und der Letzte da ist, die Vollzahl der Völker ist da, dann kommt er. Ja. Ich komme wieder, hat Jesus Christus selbst bezeugt. Aber auch da sind wir nicht zu Ende. Alttestamentliche Propheten bezeugen die Rückkehr, Jesus Christus bezeugt sie. Ich gehe etwas schnell, wir haben ja eine Menge an Stoff zu bewältigen. Nur einige Bibelstellen, Sie können da natürlich weiterarbeiten und etwas Größeres machen, weil das Thema ein sehr großes ist in der Heiligen Schrift. Dies sind also so kleine Ansätze dann. Drittes Zeugnis, bei der Himmelfahrt von Jesus bezeugen Engel seine Rückkehr. Himmlische Boten erscheinen, sind plötzlich da und sie bezeugen die Rückkehr des eben gen Himmel Gefahrenen. Apostelgeschichte 1, Verse 10 und 11. Als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, die sagten, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, ist schon da, ja, ist schon aufgenommen, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt fahren sehen. Himmlische Boten, Bewohner des Himmels, bezeugen hier auf dieser Erde, Jesus kommt wieder, und zwar so, wie er gen Himmel gefahren ist. Viertes Zeugnis, die Apostel. Die Apostel machen entsprechende Aussagen. Auch sie bezeugen die Wiederkehr Jesu Christi. 2. Petrus 3 zum Beispiel. Petrus. 2. Petrus 3, 8 und 9. Aber dieses eine lasst euch nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist, und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Normalerweise denkt man, Petrus hätte hier von dem Zeitverständnis Gottes gesprochen. Das scheint nicht der Fall zu sein, wenn man den nächsten Vers liest. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung. Es geht offenbar nicht um ein Zeitverständnis, sondern um die Frage, das auch vom Anfang des Kapitels her betrachtet, kommt er überhaupt? Wenn wir ein Versprechen gehört haben und es ist nur ein oder zwei Tage verflossen, dann sind wir noch immer imstande, an die Treue des Aussagenden zu glauben. Aber sollte es lange dauern, dann beginnen wir zu fragen, stimmt das, was da gesagt wurde? Petrus sagt, die Treue Gottes ist mit 1000 Jahren so wenig verbraucht wie bei uns nach einem Tag. Da könnt ihr euch darauf verlassen, wenn wir einen Tag dazwischen legen, dann glauben wir immer noch. Also ganz ruhig, nach 1000 Jahren könnt ihr immer noch euch darauf verlassen, Jesus kommt wieder. Sollte es 2000 Jahre dauern, er kommt wieder, ja. Jesus kommt ganz bestimmt wieder. Das bleibt so. Petrus will das betonen. Seine Treue ist unverbraucht. Er säumt nicht, das ist nicht Versäumnis, das ist nicht Trägheit Gottes. Das ist ganz bewusst so sein Plan. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, das ist kein Versäumnis, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Aha, nicht der Herr hat Schuld, sondern wir Menschen sind die Ursache. Ja. Unsertwegen hat der Herr Geduld. Es sind noch einige, die sollten Buße tun. Und wie viel Geduld hat auch unser Herr? Viel mehr als wir, nicht wahr? Er will nicht, dass welche umkommen, sondern dass alle Raum, das heißt Gelegenheit, zur Sinnesänderung haben. Sie sollen ihre Meinung ändern über Gott und sich selbst und sollen Buße tun. Petrus bezeugt mit Gewissheit, er unterstreicht es, Jesus kommt wieder. Paulus tut das ebenfalls. Der Apostel Paulus, 1. Thessalonicher 4, dort im Entrückungstext, Vers 16, der Herr Jesus wird wiederkommen vom Himmel. Er wird niederkommen. Wenn wir glauben, dass er gestorben ist, auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass er wiederkommt. Jakobus, ebenfalls ein Apostel, bezeugt es. Kapitel 5, Verse 7 und 8. Jakobus 5, 7 und 8. Seid also langmütig, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Der Herr hat Geduld mit uns. Wir sollten auch Geduld haben mit ihm. Wir sollten langen Mut haben, langmütig sein. Seht, der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde. Er wartet mit Langmut auf sie, bis sie den Früh- und den Spätregen bekommen hat. Seid auch ihr langmütig und festigt eure Herzen, weil die Ankunft des Herrn sich genähert hat. Und sie ist heute noch viel näher. Oder Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 7. Genau wer hier spricht, ist nicht klar. Aber es dürfte der Apostel sein, aber vielleicht zitiert er auch. Nehmen wir an, es ist der Apostel Johannes, der hier schreibt, dann bezeugt er, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstachen, und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. Er kommt. Es mag lange dauern, aber er kommt. Der Hebräerschreiber, allerdings kein Apostel, aber er bezeugt ebenfalls die Wiederkunft Jesu. Hebräer 6, Verse 13 bis 19. Als Gott Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst, und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehe werde ich dich mehren. Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er, das heißt Abraham, die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs. Weshalb Gott, da er auf nachdrücklichere Weise den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Beschlusses zeigen wollte, mit einem Eid ins Mittel trat, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten und Zuflucht fanden im Ergreifen der vorgelegten Hoffnung. Wie Abraham hoffte, er erlangte die Verheißung, so hoffen wir auf die Verheißung und werden sie auch erlangen. Vers 19, welche Hoffnung, zurückgreifend auf Vers 18, welche wir als einen Anker der Seele haben, einen sicheren und auch festen und der in das Inwendige hinter dem Vorhang hineingeht. Jesus kommt wieder. Vor einigen Jahren hatten meine Frau und ich die Gelegenheit, einen Hafen zu besuchen an der ostkanadischen Küste. Wir durften dort Urlaub verbringen und dann habe ich dort einen großen Anker gesehen. Das war für mich interessant. Ich hatte noch wohl nie so etwas gesehen. Groß, riesengroß. Natürlich, für diese großen Schiffe braucht es dann einen großen Anker. Nun sagt der Schreiber hier, sicher und fest. Und ich wollte wissen, was ist der Unterschied? Und dann überlegte ich bei mir, jetzt ist der Anker im Schiff und er wird rausgelassen. Und jetzt fällt er ist sehr schwer und er fällt in den weichen Boden und das ist ja eine lange Picke da und die geht in den Boden hinein. Das Schiff zuckt vielleicht ein bisschen, damit er noch wirklich tiefer geht und dann sitzt er da fest. Sicher? Auch das, was zwischen Anker und Schiff ist, hält. Er hält im Boden und auch der Kontakt hält. Wir haben einen sicheren Kontakt mit Jesus Christus und Jesus Christus kommt wieder. Er bleibt nicht dort, wo er ist, aber inzwischen haben wir einen sicheren Anker, aber unsere Hoffnung ist genauso sicher. Jesus, der dort für uns gerade steht, der wird wiederkommen und wird uns heimholen zu ihm selbst. Also, so wahr Jesus gestorben ist, so wahr er heute dort zur Rechten des Vaters sitzt, als jemand, der unser Heil verbracht hat, so wahr kommt er wieder. Die Wiederkunft Jesu Christi ist eine Lehre, die bezeugt ist in der Heiligen Schrift. Aus diesen Aussagen gewinnen wir nicht nur die Information, sondern die feste Gewissheit, dass Jesus Christus in dieser Welt noch einmal zurückkehrt. In diese Welt noch einmal zurückkehrt. Zu dieser Welt zurückkehrt. Entschuldigung. Zweitens. Das war das erste. Wie hieß das nochmal? Die Wiederkunft Jesu Christi ist gewiss. Sie ist bezeugt. Zweite Aussage, grundsätzliche Aussage oder ein zweiter Punkt. Allgemeine Beschreibung der Wiederkunft Jesu Christi. Wir wollen die Wiederkunft Jesu Christi versuchen, kurz zu beschreiben, aber allgemein. Später kommen wir zu einigen Einzelheiten, aber zunächst einmal eine allgemeine Beschreibung. Klein a, wie wird das Kommen unseres Herrn bezeichnet? Es ist gut, wenn wir die verschiedenen Bezeichnungen kennen, die von der Wiederkunft Jesu Christi oder auch von irgendeinem anderen Ereignis der Bibel kennen. Welche Ausdrücke werden gebraucht? Erstens, Ankunft. Manchmal mit Wiederkunft übersetzt, aber Wiederkunft ist eigentlich nicht eine richtige Übersetzung dieses griechischen Wortes. Das griechische Wort heißt Parousia, das können Sie schreiben, wie Sie wollen, solange Sie einigermaßen wissen, noch behalten, was darunter zu verstehen ist. Im Deutschen hat man das Wort als Fremdwort, da sagt man Parousie. P-A, einfach so, wie man es spricht, P-A-R-U-S-I-E, aber im Griechischen sagt man Parousia. Parousia ist ein Fremdwort, Parousia ist ein griechisches Wort, also vom Griechischen übernommen. Was bedeutet das griechische Wort? Es bedeutet zweierlei, Ankunft und Gegenwart. Das ist also ein Wort, das beides zum Ausdruck bringt. Und manchmal übersetze ich es dann auch so, weil beide Aspekte da sind. Jesus kommt und er wird dann da sein. Oder Kolosser 1, das Evangelium ist auch nach Kolosse gekommen und ist gegenwärtig. Ja? Also es ist wirklich da und bringt Frucht, wie in aller Welt. Dieses Wort wird nun gebraucht in 1. Thessalonicher 2, Vers 19, wo nicht nur hier, aber dies ist ein Beispiel, das von dem Gebrauch dieses Wortes, 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Ich lese die Stelle. Was ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es, nebst allen anderen Gläubigen, die Paulus zum Herrn geführt hat, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn, das heißt vor Jesus Christus, bei seiner Ankunft, und Gegenwart. Ja. Wenn Jesus wiederkommt, hofft Paulus, dass er alle seine Schafe da sieht und sie werden dann gleichsam seine Krone sein, seine Freude. Er wird sich unbändig freuen über sie. Jetzt sind sie da. Es hat sich gelohnt, sich für sie einzusetzen. Bei seiner Ankunft und Gegenwart, das ist also ein Wort, das für die Wiederkunft Jesu gebraucht wird oder für die Rückkehr. Zweites Wort, Erscheinung. Erscheinung, das ist das deutsche Wort. Das deutsche Fremdwort lautet Epiphanie. Epiphanie. Und das ist wiederum ein verdeutschtes griechisches Wort. Das griechische Wort bedeutet also Erscheinung, etwas, das sichtbar geworden ist. Das erste Kommen wird auch Erscheinung genannt. So in Titus 2. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen in Form einer Person namens Jesus. Also, wenn Jesus zu Weihnachten geboren ist, singen wir, nun ist sie erschienen, die himmlische Sonne, und strahlt durch die irdische Nacht. Jesus ist gekommen. Genauso kommt er wieder. Er wird sichtbar werden, er wird erscheinen. So sagt Paulus das in 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, Vers 14. Ich lese nicht alle Stellen. Die Rückkehr Jesu Christi, wenn er uns abholt, wird auch eine Erscheinung genannt. Ein weiterer Begriff ist Enthüllung. Enthüllung. Und hier haben wir wieder ein Fremdwort. Es kommt aus dem Griechischen. Und das heißt Apokalypse. Apokalypse. Apo haben wir auch noch in Apotheke, nur ist das dann, der mittlere Teil ist dann ein anderes Wort, die Theke. Hier ist es Kalypse, Apokalypse, das heißt Enthüllung. Kalypse ist Hülle oder Hüllen und Apo ist weg, man nimmt die Hülle weg, man enthüllt, der Schleier wird weggezogen. Dieses Wort im Griechischen, das griechische Wort, wird normalerweise in den üblichen Übersetzungen mit Offenbarung übersetzt. Aber wir haben zwei Wörter und ich ziehe es vor, zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Dieses Wort kann auch mit Offenbarung übersetzt werden, aber man darf wissen, es heißt Enthüllung. Das letzte Buch der Bibel heißt so, Apokalypse, und wer gern Fremdwörter gebraucht, der nennt es dann auch oft so. Und wir nennen es Offenbarung oder wir können es auch sagen Enthüllung, wir können es auch nennen Enthüllung Jesu Christi. Also es spricht von der Tatsache, dass Jesus Christus sichtbar wird, enthüllt werden wird. Petrus gebraucht dieses Wort in seinem ersten Brief in Kapitel 1, wenn er von vom Wiederkommen unseres Herrn spricht, in Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum, nachdem ihr die Lenden eures Denkens umgürtet habt und als Nüchterne, setzt eure völlige Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Enthüllung Jesu Christi. Da ist das Wort Apokalypse. Wenn Jesus Christus enthüllt werden wird, kommt die dritte Gnade zu uns. Die erste in unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Die zweite, während unseres Glaubenslebens, eine ständige Gnade der Bewahrung. Und die dritte Gnade, wenn wir erlöst werden von unserem Leib und von der Sünde in dieser Welt, aus der Not dieser Welt befreit werden. Wenn diese Gnade erscheint, das wird dann mit der Enthüllung Jesu Christi geschehen. Ein weiterer Begriff, der gebraucht wird, ist Tag des Herrn. Tag des Herrn wird gebraucht für die Wiederkunft Jesu Christi. Dieser Ausdruck wird so scheint es in zweifachem Sinne gebraucht. Er kommt oft im Alten Testament vor und dort kann er von der Wiederkunft Jesu Christi sprechen, von der Wiederkunft des Messias oder vom Kommen des Messias, aber es kann sich auch einfach um ein Gericht handeln, denn Gott kommt dann, sucht heim in einem Gericht. Tag des Herrn muss also nicht immer von dem Tag sprechen, der am Ende der Zeit da ist, wann Gott diese Welt heimsucht. Zum Beispiel Zephania, Zephania 1, Verse 7 bis 12, da ist von einem Gericht in dieser Erde, in dieser Welt die Rede. Aber es wird vom Kommen des Messias in Herrlichkeit gebraucht und das, das damit verbunden ist, um das dann zu kennzeichnen. Der Tag des Herrn ist ein sehr großer Tag, ein sehr langer Tag. Tag ist da nicht nur 24 Stunden. Also dieser Tag wird ein sehr langer Tag sein und mündet dann in die Ewigkeit. Einige Schriftstellen, 1. Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 2, ihr habt genaue Kenntnis, ihr wisst selbst, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und sie werden auf keinen Fall entfliehen, aber ihr Brüder seid nicht in der Dunkelheit, sodass der Tag des Herrn, euch wie ein Dieb überfalle. Sie sollen vorbereitet sein auf jenen Tag. 2. Petrus 3, Vers 10 ist eine weitere Stelle. 2. Petrus 3, Vers 10, die hatten wir schon gelesen, diese Stelle. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnen soll. Ich will noch auf die problematischen Stellen in 2. Thessalonicher zu sprechen kommen. In 2. Thessalonicher 2 behauptet man manchmal, dass man zu unterscheiden hätte zwischen Tag Christi und Tag des Herrn. Das kann man nicht Gewissheit sagen. Die Texte, die griechischen Texte variieren da und nur wenn man willkürlich einen bestimmten Text wählt, kann man dann dort etwas anderes lesen. Ich nehme an, wenn Sie eine russische Übersetzung haben, wird dort kein Unterschied gemacht zwischen Entrückung und Tag des Herrn. Und ich denke, das ist auch richtig so. Aber zu dieser Problematik wollen wir später noch was sagen. Weiter, Tag Gottes. Tag Gottes. Dieser Ausdruck kennzeichnet die Rückkehr Christi eher als einen Tag des Gerichts. Tag des Herrn wird auch oft im Sinne von Gericht gebraucht, aber Tag Gottes vielleicht noch mehr. Wenn man Tag Gottes liest, dann scheint das zu heißen, jetzt wird von der Gerichtsseite der Wiederkunft Jesu Christi gesprochen. Offenbarung 16, Vers 14. Übrigens auch in 2. Petrus 3 kommt dieser Ausdruck vor, wir hatten die Stelle wohl schon gelesen, 2. Petrus 3, Vers 12, der Tag Gottes. Offenbarung 16, Vers 14 heißt es, sie sind zeichentuende Dämonengeister, um zu den Königen der Erde und des ganzen Weltreiches zu gehen, sie zu versammeln zum Kampf jenes großen Tages Gottes, des Machthabers über alles. Also da ist von Gericht die Rede. Dann heißt die Wiederkunft Jesu Christi auch Tag Jesu Christi. Tag des Herrn, Tag Gottes, Tag Jesu Christi. Ich gebe hier einige Stellen. Dieser Ausdruck kommt öfter vor. 1. Korinther 1, Vers 8. 1. Korinther 1, Vers 8, Kapitel 5, Vers 5. 2. Korinther 1, Vers 14. 2. Korinther 1, 14. Philipper 1, Vers 6. Ich bin gewiss, dass er das begonnene Werk vollführen kann bis zum Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6 und auch Vers 10. Und dann wieder in Kapitel 2, Vers 16. Und noch eine Stelle, 2. Thessalonicher 2, 2. 2. Thessalonicher 2, 2. Ich denke, das ist die Stelle, wo einige Manuskripte Tag des Herrn wiedergeben. Ein weiterer Begriff, der gebraucht wird von der Wiederkunft Christi, lautet der Tag des Menschensohnes. Der Tag des Menschensohnes. Jesus gebraucht diesen Ausdruck und er kommt wahrscheinlich aus Daniel 7, wo dieser Ausdruck Menschensohn gebraucht wird in Verbindung mit dem Kommen des Messias. Lukas 17, Verse 24 und 30. Lukas 17, 24. Gleich wie der Blitz, wenn er erstrahlt, von einer Himmelsgegend bis zur anderen leuchtet, so wird auch des Menschen Sohn an seinem Tag sein. Vers 30. Gerade so wie wird es sein an dem Tage, da des Menschen Sohn geoffenbart wird. Wer an jenem Tage, das ist also der Tag des Menschen Sohnes, man sollte den ganzen Text 28 bis 37 bis zum Ende des Kapitels lesen, dann hätte man den Zusammenhang. Ein weiterer Ausdruck, Tag der Erlösung. Epheser 4, Vers 30, Epheser 4, 30, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung, an dem Tag, wo die dritte Erlösung stattfindet. Die erste in unserer Bekehrung, die zweite in unserer Bewahrung, die dritte in der Vollendung. Epheser 4, Vers 30. Weiter, der letzte Tag. Ein Ausdruck, den Jesus gern gebraucht, in Johannes 6 und 11, der letzte Tag. Dieser Tag ist der Tag der Auferstehung. Der Tag der Auferstehung. Schließt also die Entrückung ein, weil dort Auferstehung vorkommt. Johannes 6, Verse 39 und 40, dann Vers 44 und Vers 54. 39 und 40, Vers 44, Vers 54 und dann Vers 24 in Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 24. In Kapitel 12 kommt der Ausdruck wieder vor. Der letzte Tag, dort ist es der Tag des Gerichts. Kapitel 12, Vers 48. Aber in 1. Petrus 1 ist es der Tag des Heils. 1. Petrus 1, Vers 5. 1. Petrus 1, 5, Tag des Heils. Dieser Tag kann auch der große Tag heißen. Der große Tag. Wieder noch ein weiterer Ausdruck. Judas 6. Aber da ist dann an Gericht zu denken. Oder Offenbarung 6, Vers 17. Der große Tag, Offenbarung 6, 17. Paulus kann schon einmal sagen, einfach, jener Tag oder einfach der Tag. Und dann soll man wissen, es handelt sich um diesen großen, bedeutungsvollen Tag. Jener Tag steht in 2. Thessalonicher 1, Vers 10. 2. Thessalonicher 1, 10. der Tag, 1. Korinther 3, wo unsere Werke gerichtet werden werden. Der Tag wird es klar machen, Vers 13. 1. Korinther 3, 13. Klein B. Noch keine Pause? Noch 5 Minuten? Gut. Sie haben ja einen langen Atem. Klein B. Wir haben die Ausdrücke jetzt gesammelt. Eine weitere Frage. Wer ist es, der kommt? Wer ist es, der kommt? Es ist gut, sich auf diese Frage ab und zu besinnen. 3 Antworten. 1. Antwort. Es ist eine Person, die kommt. Nicht nur ein neues Zeitalter. In Israel ist die Auffassung, wenigstens war sie vor Jahren, ich nehme an, dass sie sich immer noch gehalten hat, die Auffassung, wenn der Messias kommt, ist das keine, nicht notwendigerweise eine Person, das ist einfach eine messianische Zeit, eine schöne Zeit. Ja. Während andere natürlich in Israel wirklich auf einen Messias hoffen. Es gibt sogenannte Christen, die hier sehr vage Auffassungen haben. Wir warten nicht nur auf eine bessere Zeit. Wir rechnen mit dem Sichtbarwerden, mit der Erscheinung einer Person. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das eine Person namens Jesus Christus und dieselbe Person, die einmal kam. Unsere Hoffnung konzentriert sich auf eine Person, Kolosser 1, Vers 27. Kolosser 1, 27. Zweitens, wer kommt? Der, der zuvor kam. 2. Antwort, der zuvor kam, derselbe. Er wird nämlich kein Fremder sein. Nicht ein Fremder, sondern der schon einmal kam. Hebräer 8, Entschuldigung, 9, Vers 28. Hebräer 9, Vers 28. Und was sagen die Engel am Aufwärtstag, Apostelgeschichte 1, 11? Dieser Jesus, den ihr habt gen Himmel fahren sehen, dieser kommt wieder. Der schon gekommen war, der kommt wieder. Oder wir können es auch mit Zacharia und Offenbarung 1 sagen, der, den man durchstochen hat. Zacharia 12, Vers 10. Der Durchstochene, Zacharja 12, Vers 10, Offenbarung 1, Vers 7. Israeliten werden ihn erkennen als den, den man damals durchstochen hatte. Wie? Nein, das ist nur noch eine andere Variation vom Thema der zuvor kam, also der damals gekreuzigt wurde. Oder wir können es auch so sagen, für uns, der, den wir lieben, kommt. Ja? Also das ist auch eine Form von der gekommen ist. Der, den wir lieben, der für uns kam, wir haben ihn aufgenommen. 1. Petrus 1, 1. Petrus 1, Verse 5 und 7 und 8. 5 und 7 und 8. Unser Retter, unser Bewahrer, unser Helfer kommt. Jetzt die 3. Antwort. Wer kommt? Es ist Gott, der kommt. Es ist Gott, der kommt. Offenbarung 1. Ich denke, es ist Vers 8. Moment mal. Ja. Ich bin das A und, man sollte eigentlich lesen, das Z. Das ist ein Ausdruck, der wohl aus dem Hebräischen kommt. Der erste Buchstabe des hebräischen Alphabetes ist Alpha, Entschuldigung, Aleph, im Griechischen ist Alpha, Aleph im Hebräischen. Der letzte Buchstabe ist Tav, ein T. Und es heißt nun in Sacharja 12, sie werden mich sehen, den sie durchstachen. Und den ist zwei Buchstaben, AT, Aleph und Tav. Ich weiß nicht, ob dies die Stelle ist. Vielleicht kommt es auch aus Jesaja, einfach schlechthin, erster und letzter Buchstabe des Alphabetes mit anderen Worten, Anfang und Ende. Aber es ist schon interessant, dass dort in Sacharja 12 diese zwei Buchstaben in einem Wort zusammen sind. Dieser Text wird aufgegriffen in Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt, und es wird ihn jeder Stamm sehen, und die, die ihn durchstachen, Sacharja 12, ja, die ihn durchstachen, sie werden mich sehen, den sie durchstachen. Aleph und Tav. Aber der erste Buchstabe im Griechischen, ja, der ist auch A, oder diesmal heißt es Alpha, aber der letzte Buchstabe ist nicht T, der ist Tau im Griechischen, kommt vorher, ähnlich dort, wo unser T vorkommt. Der letzte Buchstabe ist ein Doppel-O, ein großes O, zwei O hintereinander. Das kleine O ist Omikron, steht, wo unser O steht etwa. Das große O, das Mega-O oder Omega, steht am Ende und ist der letzte Buchstabe. Und so sagt man anstatt Aleph und Tav im Griechischen Alpha und Omega. Wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzen wollte, müsste man dann schreiben, nicht A und O, das ist nichts bedeutend, ja, sondern A und Z. Denn es handelt sich um alles, was man sagen kann. Ja? Jesus hat das erste Wort, beziehungsweise Gott, und er hat das letzte Wort. Er ist Anfang und Ende. Und jetzt heißt es in Vers 8, ich bin, um im Griechischen zu sagen, Alpha und Omega, spricht Gott, der Herr, der da ist und der war und der kommt. Und das steht dann auch in Kapitel 7, wenn ich mich nicht irre, später noch einmal, oder es sind 4 Vers 7, ja, dürfte 4 Vers 7 sein, der kommt. Und dann steht es noch einmal, glaube ich, in Timotheus irgendwo, ich weiß nicht genau wo, ich habe es nicht gefunden. Aber die Bibel sagt, dass auch Gott der Vater kommt. Wenn Jesus Christus kommt, kommt der ganze Gott. Wenn Jesus Christus wiederkommt, ist das ein Erscheinen Gottes schlechthin. Gott kommt in die Geschichte hinein und räumt auf und ein neuer Tag beginnt. So, jetzt können wir Pause machen. Danke.